Wenn wir irgendwo hinkommen, was ist das Wichtigste, was es über uns zu sagen gibt?
Wenn man sich irgendwo vorstellt, was hast du dann zu sagen? Sagt, wo man herkommt, was man arbeitet oder was man studiert, in die Schule geht, vielleicht das Alter, Familienstand, wie viele Kinder, die Namen vielleicht von den Kindern, Hobby. Hier sagt man, wenn man auf Besuch ist, vielleicht welche Gemeinde man kommt. Bei der Arbeit bekomme ich auch manchmal Bewerbungen zu lesen. Da steht dann so drin, bei welchen Firmen bis dahin man gearbeitet hat. Welche besonderen Fähigkeiten man hat. Beherrscht man Microsoft Office? Welche Sprachen spricht man? Zusammengefasst, wir definieren uns darüber, was wir leisten. Was kann ich? Was tue ich? Was habe ich erreicht? Oder wenn wir uns bewerben, ich verspreche, was in Zukunft zu leisten. Ich habe und das vor, das stelle ich mir vor, dass ich kann, dass ich gerne machen möchte. Ich stelle mich gut dar. Ist das wirklich das Wesentliche, was wir über uns zu sagen haben? Was es über dich und mich zu sagen gibt? Und wenn wir ehrlich sind, dann gibt es ja auch da die dunklen Punkte in meinem Leben, wo ich eigentlich nicht so gern will, dass sie so ins Tageslicht kommen, dass sie in den Vordergrund gerückt werden. Aber manchmal lässt sich es ja gar nicht vermeiden. Wenn ich körperliche Einschränkungen habe oder auch seelische, wenn meine Beziehungen gescheitert sind, dann wird es natürlich unangenehm, wenn ich an meinen Leistungen oder an meiner Leistungsfähigkeit gemessen wird. Und oft genug messe ich mich ja selbst auch daran, dem, was ich leisten kann und was ich leiste. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn ich merke, ich bleibe hinter dem zurück, was ich gerne sein möchte, was ich gern leisten kann. Oder wenn ich feststelle, die anderen merken das ja auch. Ich bin jetzt dann auch fast 60. Ich bin auch nicht mehr so jung und dynamisch wie mit 30. Ich sehe, dass jetzt meine Kinder mich auch nach und nach in einem Stück nach dem anderen überflügeln. Und bei den eigenen Kindern ist es ja noch schön, das zu sehen. Aber wenn man sieht, das sind da vielleicht junge Kollegen, die einen überflügeln, überholen, einem vielleicht die Stelle wegschnappen, die man gerne selber noch mal gehabt hätte, wo man schon gar nicht mehr sich bewirbt. Aber denkst du eigentlich, dass das auch die Sichtweise Jesu auf dein Leben ist? Die Definition über die Leistung? Jetzt können wir natürlich sehr schnell und fromm antworten, nee, Jesus sieht es ja anders. In unseren Liedern kommt es zum Ausdruck, auch die Gnade, die Barmherzigkeit, die bedingungslose Liebe. Und pflichtgemäß werden wir dann antworten, bei Gott zählt ja nicht unsere Leistung, sondern er zählt allein, was Jesus getan hat, dass er vor uns am Kreuz gestorben ist. Ist ja gut, wenn wir das wenigstens in der Theorie klar haben. Aber so innen drin, ist es wirklich unsere Überzeugung? Weshalb denken wir dann in unserem Alltag oft anders über uns, als es Gott tut? Warum definieren wir uns über unsere Leistung? Und schön, wenn es hier jemanden geben sollte, der es nicht tut. Aber ich kann nicht sagen, ich bin frei davon. Wir legen andere Maßstäbe an uns an, als derjenige, der das Leben erfunden hat. Als der, der dir und mir das Leben geschenkt hat. Und nochmal, stopp, zurück. Selbst wenn wir das mit dem Kreuz klar haben, Selbst da legen wir den Maßstab an, da hat jemand anderes was für mich getan, geleistet. Ist das richtig? Ich lasse die Frage jetzt einfach mal so im Raum stehen. Hoffentlich verwirrt es euch ein bisschen und bringt es euch ins Nachdenken. Schlafen könnt ihr dann heute Nachmittag. Vielleicht denkt jetzt der eine, auf was will er raus? Was kommt jetzt noch? Ich versuche euch eine Antwort zu geben, indem ich jetzt beispielhaft den Blick auf den Apostel Johannes lenke. Über dessen Lebenslauf, Bewerbung gehört ja immer ein Lebenslauf dazu, könnte man so manches berichten, was so im Neuen Testament über ihn auftaucht. Also das erste Mal von ihm lesen, da ist er so Hilfskraft im Fischereibetrieb von seinem Vater Zebedäus und wird immer im Doppelpack genannt, so Jakobus und Johannes. Also Hilfskraft und kleiner Bruder, so die ersten Eigenschaften, die erwähnenswert sind. Und Jesus ruft ihn da weg von dem Fischereibetrieb, von seinem Vater. Könnte man sagen, er macht relativ schnell Karriere. Jesus beruft ihn damit in den Kreis der 12 Apostel. Und er kommt da auch in eine gewisse Vorzugsstellung rein. Es sind mehrere Ereignisse, wo Jesus 3 von diesen 12 nochmal mitnimmt, also Petrus, den Jakobus und den Johannes. Ich weiß nicht, ob ich es vollständig habe, da war die Schwiegermutter von Petrus, die er geheilt hat, auch bei der Auferweckung von der Tochter des Jairus, auf dem Berg der Verklärung, auch im Garten Gethsemane. Aber warum gerade diese 3? Also dem Jakobus und dem Johannes, den hat er sogar den Beinamen Donnersöhne verpasst. Wisst ihr auch warum? Da war mal eine Sache, da gingen sie durch Samarien und ein Dorf wollte sie nicht aufnehmen. Und dann kamen die zwei und gesagt, Herr, lass Feuer vom Himmel regnen und vernichte sie, dieses unfreundliche Volk da. Donnersöhne. Die nimmt Jesus mit sich, gerade die und den Petrus, diesen Dickschädel. Also nicht, weil sie besonders brav waren. Und später dann, nach der Auferstehung, spielt der Johannes mehr und mehr eine tragende Rolle in der Gemeinde in Jerusalem. Wahrscheinlich war er sehr jung, als ihn Jesus berufen hat und hat dann wahrscheinlich die anderen Apostel überlebt und ist sowas wie als der letzte noch lebende Apostel sowas wie zur zentralen Vaterfigur geworden. Und aus dieser Autorität heraus hat er dann die Offenbarung geschrieben, auch 3 Briefe, die im Neuen Testament überliefert sind und natürlich das Johannesevangelium. Das ist doch ein Lebenslauf, der kann sich sehen lassen, oder? Aber was hatte Johannes über sich selbst zu sagen? Die meisten Einzelheiten aus seinem Leben, die kennen wir aus den anderen 3 Evangelien und aus der Apostelgeschichte und dann aus der Überlieferung der Kirchenväter. Im Johannesevangelium selber, da lesen wir viel mehr über den Petrus als über den Johannes. Einmal schreibt er in der Form von sich die Söhne des Zebedäus. Muss man schon wissen, dass das der Jakobus und Johannes ist. Und sonst schreibt er von sich immer der Jünger, den Jesus lieb hatte. Seid ihr da schon mal drüber gestolpert? Einer seiner Jünger, den Jesus liebte, saß neben ihm am Tisch, am Kreuz, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, da ist dein Sohn. Obwohl die beiden wahrscheinlich nicht miteinander verwandt waren. Und obwohl Jesus leibliche Brüder hatte, zumindest nach menschlichen Maßstäben. Und als nach der Auferstehung, als Jesus im Gespräch mit dem Petrus ist, nach diesem Erlebnis, als er da am See Genezareth die Fische gebraten hat und den Petrus nochmal zur Seite nimmt. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Und der Petrus fragt nach Johannes. Und da schreibt er wieder und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das so dasteht, warum der Johannes das so schreibt? Ich habe lange gedacht, das ist so ein bisschen Demut, dass er sich selbst nicht bei Namen nennt. Aber ich bin in der Beschäftigung dann mit dem Johannes zu der Überzeugung gekommen, genau das, was dasteht. Johannes möchte zum Ausdruck bringen, das Wichtigste, das es über mich zu sagen gibt, wie Jesus hat mich lieb. Nicht das, was ich geleistet habe oder nicht geleistet habe, was ich angestellt habe, dass ich mal ein jähzorniger junger Kerl war. Das Wichtigste, das es heute über mich zu sagen gibt, ist, Jesus hat mich lieb. Punkt. Ausrufezeichen. Und dann mal ganz lange gar nichts. Und wenn man dann ein Kinderlied gesungen hätte und Michael jemand das gesagt hätte, dass in den Ferien die Kinder da sind und wir Kinderlieder singen, dann hätte er vielleicht das Lied rausgesucht, bist du groß oder bist du klein oder mittendrin. Was kommt dann? Gott liebt dich. Bist du dick oder bist du dünn oder mittendrin? Gott liebt dich. Und das ist so zum Ausdruck gebracht, Michael. Die Kinder, die können das einfach noch so annehmen. Die müssen das einfach so annehmen. Gott liebt dich. Punkt. Ausrufezeichen. Und sonst mal gar nichts. Und dieses Kinderlied, das geht dann auch wirklich so weiter, gib Gott die Ehre. Und dahin wird es mich auch führen. Nicht soll es mich führen, sondern führt mich dahin. Nicht, dass ich jetzt kuschelig dann da sitze und romantisch verklärt, sondern es führt mich dahin, dass ich Gott die Ehre dafür gebe. Ganz selbstverständlich. Und das wird bei dem Johannes für mich so deutlich, so transparent in allem, was wir im Neuen Testament dann über ihn und von ihm leben. Jesus hat mich lieb. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und lass mich so als Nebenbemerkung sagen, was nicht dasteht. Aus dieser Formulierung lässt sich nicht ableiten, dass es da eine homosexuelle Beziehung gab. Das gibt das Griechische schon gar nicht her, weil da dieses Wort Apageus steht. Das hat was mit ethischer, platonischer Liebe zu tun. Da lässt sich auch nicht ableiten, dass der Johannes eine Frau gewesen wäre und bloß aus irgendwelchen komischen Gründen als Mann sich ausgegeben hat. Da steht auch nicht, dass Jesus diesen Johannes mehr geliebt hat als die anderen. Den Jünger, den Jesus liebte. Das heißt nicht, dass er ihn mehr liebte als die anderen. Johannes will nicht sagen, ich war der Liebling Jesu. Dann dürft ihr euch das alle anziehen. Du bist der Liebling Jesu. Jeder von euch, wie er hier sitzt. Jesus hat dich lieb. Dürft ihr euch selber zusagen. Er liebt den Petrus, er liebt den Jakobus, Andreas, Philippus, Nathanael, die Maria Magdalena und jeden von seinen anderen Jüngern auch. Und diese Tatsache, die ist von Johannes so zentral geworden, das zentrale Thema in seinem Evangelium und in seinen Briefen. Und den einen Vers, den könnt ihr bestimmt alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die ganze Welt. Und jetzt nehmt es doch bitte nicht so ganz pauschal, sondern bezieht es jeder auf sich selbst. Er hat mich so geliebt. Für mich hat er seinen Sohn gegeben. Und wenn dann Johannes an die Gemeinde in Ephesus schreibt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, man kommt oft so der moralische Zeigefinger. Damals, als du mit Jesus angefangen hast, da hast du noch gebrannt, da warst du noch begeistert, da hast du dich noch eingesetzt, hast du noch in der Gemeinde mitgearbeitet. Die erste Liebe ist bei Johannes nicht die Liebe von uns Menschen zu Gott. Die erste Liebe ist die Liebe Gottes zu uns Menschen, zur Welt. Und es kommt auch dann in seinen Briefen zum Ausdruck. 1. Johannes 4, Vers 9. Denn darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Die Liebe Gottes ist doch erschienen, bevor jeder von uns menschlich überhaupt nur geplant war. Das ist die erste Liebe. Und deswegen hat die Liebe ihren Ursprung bei Gott, und auch die Liebe, die Jesus uns dann aufträgt, hat bei ihm ihren Ursprung und ihren Bestand. 1. Johannes 4, Vers 10 bis 11. Denn darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch uns untereinander lieben. Jesus erwartet nicht von uns etwas, was er nicht selbst in uns hineinlegt. Wenn er uns sagt, ihr sollt lieben, dann heißt es, er schenkt uns diese Liebe und er schenkt es in uns so reichem Maß, dass wir überfließen, dass wir lieben können. Und wenn wir einen Mangel bei uns sehen, dann dürfen wir darum bitten, Herr, fülle mich, dass ich überfließe, dass ich lieben kann. Und wenn er die Gemeinde in Ephesus ermahnt und vielleicht mich mit zur ersten Liebe zurückzufinden, dann wird sie ermahnt, in ihr Gedächtnis zurückzurufen, wie sehr sie von Gott geliebt ist. Nicht um ihre Werke willen, nicht weil sie so brav oder missionarisch ist oder auch was auch immer, sondern dass sie geliebt ist, einfach so, bedingungslos. Und die Folge davon ist, die Folge, dass wir aus Liebe zu Jesus auch so leben, wie es ihm gefällt. Nicht, weil wir uns damit bei Gott was erkaufen könnten und schon gar nicht, weil wir Angst vor Strafe haben, wenn wir seine Gebote halten. Oder was sonst immer noch Motivation sein könnte, dass wir Gottes Gebote halten. Die Motivation, die sich Jesus wünscht, ist aus Liebe. Liebe, mit der er uns beschenken will. Und wenn er alles andere wieder vergisst, halte diesen einen Punkt bitte aus dieser Predigt fest. Du bist von Gott geliebt. Ohne Wenn und Aber, bedingungslos. Und noch mehr wird es mich freuen, wenn sich das wirklich in unser Bewusstsein einprägt. Nicht nur heute am Sonntag, sondern auch morgen, wenn wir wieder bei der Arbeit sind. Wenn es zu meinem ersten Gedanken wird, wenn ich gefragt wird, was gibt es über dich zu sagen? Ich bin von Gott geliebt. Ich bin mir jetzt bewusst, dass es keinen Sinn macht, das in ein Bewerbungsschreiben reinzustellen. Wäre mal eine spannende Frage, wie dann derjenige reagiert, der es liest. Macht auch keinen Sinn, wenn man so ein Fortbildungsseminar ist, das als erstes zu sagen. Aber mein erster Gedanke darf es sein, wenn ich aufstehe, mein letzter, wenn ich zu Bett gehe. Mein erster, wenn ich gefragt werde. Jetzt ganz nebenbei, als ich mich vor Jahren mal beworben habe und dann auch reingeschrieben habe, dass ich da in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert bin. Das hat mir dann mein späterer Abteilungsleiter dann gesagt, dass das für ihn ein wesentlicher Punkt war. Er gesagt hat, erstens sind so Fromme dann meistens auch gewissenhaft. Und zweitens wollte er sich tatsächlich einen frommen Hofnarren anschaffen, mit dem er sich über das Thema auseinandersetzen konnte. Das hat er dann sehr oft gemacht. Sonst hätte ich die Stelle damals nie gekriegt. Und dieses Bewusstsein, so von Jesus geliebt zu sein, bedingungslos, wie so ein kleines Kind. Die Shelley hat da das Pflegekind von der Färbers auf dem Arm gehabt. So ganz entspannt hat es mich angestrahlt, als ich reingekommen bin. Es weiß ich angenommen, geliebt, um seiner selbst willen. Nicht, weil es weil es irgendwas an sich schon besonders wäre. Natürlich ist jeder Mensch ein besonderer Gedanke Gottes. Aber was kann so ein Kind, außer schlafen, in die Hose machen und essen? Und trotzdem bedingungslos geliebt. Und dieses Bewusstsein, so geliebt zu sein, ich kann es bloß wiederholen, das führt mich nicht in die Passivität. Und gerade beim Johannes wieder, in seinen Briefen, da wahrscheinlich ist er alt geworden, der schreibt dann immer wieder geliebte Kinder oder einfach Geliebte. Er gibt es weiter, er setzt es selbstverständlich um, wovon er ergriffen ist. Ich kann da einige Stellen vorlesen, auch schon im Johannesevangelium, wenn dann von dem neuen Gebot steht, Johannes 13, Vers 34, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 14, Vers 21 und 23. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Johannes 15, ab Vers 9. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Kann man Liebe befehlen? Also so wie unsere Gesellschaft heute Liebe versteht, ganz bestimmt nicht. Man kann niemanden zur Liebe zwingen. Aber wenn das in mein Bewusstsein geht, Jesus hat mich geliebt und erfüllt mich mit seiner Liebe, dann kann er schon sagen, gib es weiter, was ich dir anvertraut habe. Behalte es nicht für dich. Ich will dir so viel geben, dass du überfließt. Und von der Liebe Jesu so ergriffen zu sein, das hat für Johannes selbstverständlich zur Folge, dass er auch liebt. So wie es schon vom Alten Testament vorgezeichnet ist, dieser Vers, liebe Gott, den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das kann ich doch nicht von mir aus. Da werde ich immer dahinter zurückbleiben. Das werde ich nur können, wenn ich mich wirklich von ihm beschenken lasse. Und der Johannes hat es doch an sich selbst erlebt, von diesem Donnersohn, diesem Hitzkopf, der ein Dorf verbrennen lassen will, bloß weil sie gesagt haben, bei uns könnt ihr heute Nacht nicht übernachten. Wenn er dann schreibt, ihr Lieben, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Ihm ist es so wichtig geworden, ich bin von Gott geliebt. Nochmals, verwechselt nicht Ursache und Wirkung. Nicht, weil wir brav sind, werden wir von Gott geliebt. Nicht, weil wir seine Gebote halten. Wir sind bedingungslos geliebt. Und das zeigt sich dann darin, dass wir gerne seine Gebote halten. Ich lese noch einen Abschnitt vor aus dem 1. Johannes 3, Vers 14 bis 18. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wir haben die wahre Liebe darin erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn wir an Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass eine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn ich denke, ich muss es aus mich selber machen, dann bin ich völlig überfordert. Dem kann ich nicht aus mir selber gerecht werden. Ich kann mich nur in Jesu Liebe fallen lassen. So wie es Johannes für sich sagt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Wenn ich sage, Jochen, du bist von mir geliebt. Und so wünsche ich mir, dass jeder das für sich einsetzt. Gott hat dich, setzt deinen Namen ein, so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für dich hergab.